ich als Gökhans Bruder kann in Ruhe schlafen und abschließen, wenn ich sagen kann, Gökhans Tod war doch jetzt nicht umsonst, weil wir schreien seit 4 Jahren, was Korrektiv zum Beispiel ein einziges Mal berichtet hat. Und diese Geheimtreffen von AfD sagt nichts anderes aus, dass wir jetzt 1928 haben. Spätestens jetzt ist 11:55 und es muss jetzt langsam mal klingeln. Aber was jetzt gerade Regierung macht, statt AfD zu bekämpfen, Rassismus zu bekämpfen, machen die nichts anderes als Rassismus mit Rassismus zu bekämpfen. Und das ist das Traurige.
Ja, Leute, danke, dass ihr am Start seid zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich hier Çetin Gültekin zu Gast. Çetin verlor seinen Bruder bei dem rassistischen Anschlag von Hanau vor 4 Jahren. Seitdem kämpft er im Namen von Gökhan und den 8 weiteren Opfern für Aufklärung und gegen Rassismus. In seinem Buch Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland erzählt er von dem kurzen Leben seines Bruders Gökhan Gültekin und dem Terror vom 19. Februar 2020. Mit Çetin spreche ich in der kommenden Stunde über Erinnern als Kampf für Veränderung, über die Stadt Hanau 4 Jahre nach dem Anschlag und auch darüber, wie sich jetzt die rechtsextreme AfD zurückdrängen lässt. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und das ist der Dissens-Podcast. Çetin, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Danke dir.
Ich danke dir.
Ja, wir wollen über deinen Bruder Gökhan sprechen, der bei dem rassistischen Anschlag von Hanau vor 4 Jahren ermordet wurde. Du hast ihm ein Buch gewidmet, in dem du natürlich von dem Anschlag selbst auch erzählst, aber vor allem auch von Gökhan als Menschen, wie er gelebt hat, bis zu seinem viel zu frühen Tod mit nur 36 Jahren. Das war sicher ein langer und schmerzhafter Prozess, dieses Buch zu schreiben. Davon berichtest du auch. Ja. Hat Wunden aufgerissen, wie du schreibst. Warum war es dir trotzdem wichtig, Çetin, der Öffentlichkeit so detailliert auch von deinem Bruder zu erzählen?
Ja, für mich war erstmal natürlich wichtig, dass ich dadurch meinen Bruder erstmal unsterblich mache. Aber in diesem Form wollte ich es schreiben, damit es Menschen aufrüttelt, damit man von dieser Ehrlichkeit wirklich Lehren daraus ziehen kann. Mhm. Und wie Gökhan in Lebzeiten durch seine Lebensgeschichte viele Jugendliche den richtigen Weg gezeigt hat, weil jeder, der mit Gökhan in Berührung kam, hat dann am Ende es geschafft, weil Gökhan so Art Lehrer war und denen das richtige Weg gezeigt hat, weil er ja das ganze Falsche ja selbst erlebt hatte. Und weil Gökhan in seinem Umfeld jeden was Gutes getan hat, wollte ich auch außerhalb Hanau, auch nach Gökhans Tod, mit Gökhans Geschichte, die ganze Gesellschaft etwas Gutes hinterlassen.
Hm. Ja, ich kann auch nur allen, die uns hier zuhören, sehr dein Buch ans Herz legen. Es heißt Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland, das zu kurze Leben meines Bruders Gökhan Gültekin und der Anschlag von Hanau. Es ist natürlich ein Buch über Rassismus, darüber, wie Rassismus vor allem Leben zerstört, das Leben von Gökhan und den anderen Opfern, sowie das Leben auch der Angehörigen wie dir. Es ist dabei aber vor allem auch ein sehr persönliches Buch über deinen Bruder und seine bewegte Lebensgeschichte, über eure Familie. Ja. Euer Vater ist 1968 nach Deutschland gekommen aus der Türkei, um hier Autobahnen zu bauen und in der Industrie zu schuften. Gökhan kommt dann wie du in Hanau zur Welt 1982, 8 Jahre nach dir. Ja, und du schilderst sein Leben, euer Leben mit allen Höhen und Tiefen. Du sparst da auch nicht die Schattenseiten aus. Das fand ich sehr spannend, dass er zum Beispiel die Schule geschmissen hat, was ihm dann später das Leben schwer gemacht hat, wie er an falsche Freunde gerät, mehrfach dem Tod von der Schippe springt und ja durch einen Unfall dann auch später sehr körperlich gezeichnet ist, sodass er Schwierigkeiten hat, einen Job zu finden. Oder auch, dass er anfängt, Cannabis zu dealen und deshalb 2-mal in den Knast muss, was auch damit zu tun haben, dass er nicht von Stütze abhängig sein will, um nicht dem Bild eines von Sozialhilfe abhängigen Ausländers oder nicht weißen Deutschen zu entsprechen. So ist ja so ein rassistisches Stereotyp. Ja. Ich fand es interessant, dass du ja so ehrlich und offen auch über die Schattenseiten von Gökhans Leben sprichst und du schreibst selbst darüber, dass das nicht bei allen gut ankam, auch in deiner Familie nicht. Warum hast du also trotzdem nichts ausgespart, Çetin? Was erhoffst du dir, wenn die Leute ja diese ehrliche Geschichte deines Bruders lesen?
Um überhaupt Rassismus überhaupt besiegen zu können, musste ich es so schreiben. Weil es gibt so viele Bücher über Rassismus, aber in diesem Form direkt von einem Betroffenen, der das am eigenen Leib gespürt hat, musste ich diesen Weg gehen. Ich wollte entweder Gökhan so, wie er gelebt, geliebt und gelacht hat, so wirklich schreiben oder gar nicht. Viele, auch aus meinem eigenen Familienkreis, haben ja gesagt, es ist gut, dass du ein Buch schreibst, aber musst du diese Passage seines Lebens auch noch mit reinbringen? Ja, weil ich wollte mit dieser Art auch zeigen, dass wir eher zu schiefe Bahn, zu Drogenverkauf oder zu Kriminalität eher neigen, als zu Amt zu gehen und einen Antrag zu stellen. Das wollte ich damit sagen, weil wenn dein Vater dir das vorlebt, als Rentner noch Toiletten putzen geht, Sporthallen noch Mülleimer ausleert, wie willst du dann als Mitte-20-Jährige zu Hause sitzen, vom Staat Hilfe beantragen, Hartz IV oder Wohngeld oder irgendwas? Irgendwann muss in Gökhan da begonnen haben, weil er diese ganze Handicaps hatte, so wie man sagt, die Hände waren gebunden, er hatte keine andere Möglichkeit, als entweder zum Staat zu gehen, irgendeine Sozialhilfe zu beantragen oder Drogen zu verkaufen. Der hat sich für Drogen verkaufen entschieden und später dann die Konsequenzen getragen und ins Gefängnis gekommen. Lieber verkaufe ich Drogen als Hartz IV beantragen und das Geld, was mir eigentlich nicht zusteht, wenn ich nehme, dann brenne ich 10-mal so lange, wie als würde ich Drogen verkaufen. Mhm. Und es fängt alles damit an, weil er ganz am Anfang keinen Abschluss gemacht hat. Ohne Abschluss mit einem türkischen Namen auf dem Bewerbungsbriefkopf merkst du ganz schnell, dass du auf diesen Arbeitsmarkt überhaupt keine Chance mehr hast. Auch Burger King und McDonald's hat nicht mal die Türen für Gökhan geöffnet. Und mit dieser Art hat er diese Jungs in seinem Umfeld gesagt, wenn die sich nicht zusammenreißen in der Schule, wenn die keinen Abschluss haben, werden die das Gleiche erleben, was ich erlebt habe, hat er immer gesagt. Mhm. Weil es bringt ja nichts, einem kleinen Jungen zu sagen, der Pfanne ist heiß, diese Neugier ist da, bis der Junge selbst diese Pfanne anfasst und seine Finger erst davon verbrennt, erst dann wird er lernen daraus, niemals mehr diesen heißen Pfanne zu berühren, sonst verbrennt man sich. Und Gökhan war ein lebende heiße Pfanne und jeder, der mit Gökhan in Berührung kam, hat sich zwar jetzt nicht verbrannt, aber er wusste, was es ist, keinen Abschluss zu machen. Und er wusste, was es ist, falsche Freunde zu haben. Und der hat denen diese Ängste, dass man so werden kann wie Gökhan, hat die Leute wachgerüttelt. Und ich wollte mit seinen allen schmerzhaften Höhen und Tiefen in diesem Buch reinbringen, damit, falls ein Nazi das lesen sollte, er wird trotzdem weiterhin seine Kommentare lassen wie Schmarotzer, geh doch arbeiten, Scheiß, geh zurück in dein Land. Aber er wird trotzdem, auch wenn er diese Sätze schreibt, wird er einen anderen Verständnis haben. Und das wollte ich bewirken und ich hoffe, dass dieses Buch auch eine Pflichtlektüre wird, auch in Schulen, weil keiner weiß, wie wir zu Hause leben. Viele denken, vielleicht Islam und das und das ist vielleicht sofort Terrorist oder Islamist oder ISIS, ohne dass von uns wirklich eine Gefahr besteht. Weil ich freue mich doch für Christen, wenn ich die Leute sonntags in die Kirche gehen sehe. Ich freue mich für die. Ich freue mich, dass die an etwas glauben. Die haben einen Glaube. Ist egal, ob wir an das Gleiche glauben. Mhm. Aber wenn ich mich freue für jemanden, der sonntags in die Kirche geht, warum ist man dagegen, dass ich freitags in die Moschee gehe? Ich habe versucht, eine andere Sichtweise zu geben. Und ich hätte nicht diesen Wirkung beziehungsweise nicht diesen Erfüllung gehabt, wenn ich nicht in diesen Form geschrieben hätte. Ich habe jetzt viele Feinde in meiner eigenen Familie, habe mir keine Freunde damit gemacht, aber ich musste das so schreiben, damit es wirklich auch bei Menschen eine Wirkung auch lässt, damit man wirklich, wenn man den Buch auch beiseite legt, paar Minuten denkt, was Rassismus eigentlich macht, weil den Tod an sich, der Gökhan ist tot, den Tod an sich stirbt man und ist vorbei, aber die Menschen, die noch am Leben sind und betroffen sind, die sterben jeden einzelnen Tag und das ist das Schlimmste, was einem Menschen gemacht werden kann.
Ja, die rassistische Gewalt, ja, die zerstört das Leben der Opfer und auch der Angehörigen. Ja, nicht zu vergessen, du berichtest auch davon in dem Buch, wie das eure Familie verwüstet hat, den 19. Februar.
Ja.
Aber was ich richtig heftig fand, und das ist ein ganz persönlicher Eindruck jetzt, ist, wie dein Bruder nach dem zweiten Mal Knast, man muss dazu sagen, er hat bewusst immer nur Cannabis gedealt, keine härteren Sachen, damit wollte er nichts zu tun haben, aber wie er nach dem zweiten Mal Knast dann den Neuanfang schafft, sich ein Umzugsunternehmen aufbaut, kurz davor ist Papa zu werden. Und zu heiraten, sich also eine Zukunft aufzubauen.
Ja.
Natürlich verdient das niemand, das, was deinem Bruder geschehen ist, egal was die Vorgeschichte ist. Aber dass es für deinen Bruder nach all den Rückschlägen dann bergauf ging und dann kommt der 19. Februar 2020 und ein Rassist raubt ihm die Zukunft und nicht nur ihm, sondern auch seiner damaligen Freundin, die schwanger ist, die verliert dann das gemeinsame Kind im Nachgang des Anschlags. Das hat mir als jemand, der vor einem Jahr Papa geworden ist, echt den Magen umgedreht, als ich das lesen musste.
Ja, das ist so absurd, das zu sagen. Aber ich meine, er ist ja da getötet, wo er richtig angefangen hat zu blühen, wo er wirklich mit 37 das vorhatte, was eigentlich seine Freunde schon mit 22, 25 gemacht haben. Und das ist das Traurige, weil Gökhan ja 10, 15 Jahre zurückgeworfen wurde mit all diese Sachen, was ihm passiert ist. Ich meine, ohne Abschluss, habe ich ja gesagt, ist schon schwer. Aber wenn du auch durch diese Sachen, was dir passiert ist, auch nicht mal so richtig, wo man jetzt nicht so auf Abschluss abgesehen ist, so richtige Baustelle mit richtig harten Jobs, mit Schaufeln den ganzen Tag und so, richtige harte Sachen. Auch das konnte er ja nicht machen, weil er ja spätestens nach dem Busunfall bis zum 19. Februar ja auch auf die Krücken angewiesen war, immer wieder Tage. Aber trotzdem alles geschafft hat, nicht mehr schiefe Bahn, sondern sich selbstständig gemacht hat und es auch, wie du gesagt hast, am Ende geschafft hat. Und da, wo es dann richtig anfing, dann groß zu werden und sein Leben, wie du gesagt hast, heiraten, endlich mit 37, wo ich schon fast das dritte Mal verheiratet war. Und das ist das Schmerzhafte, weil er nie irgendwas machen konnte, weil er immer wieder durch diese Schicksalsschläge zurückgeworfen wurde und sich wieder hochgerappelt hat. Und viele schreiben mir, dass dieses Buch denen Hoffnung gibt, Kraft gibt, wieder wie Gökhan stark zu sein, obwohl die jetzt nicht das Krasseres erlebt haben wie Gökhan, aber trotzdem nicht die Stärke haben wie Gökhan, vielleicht so schwach sind wie ich. Aber dieses Buch denen hat es Kraft gibt, weiterzumachen. Und ja, und wegen dieser Sache mit Cannabis, natürlich habe ich auch so geschrieben. Und glaub mir, wenn ich mitbekommen hätte, auch im Gerichtssaal bei dieser Anklageschrift, hätten wir was mitbekommen, dass es etwas anderes ist als Cannabis, eine härtere, oder auch gegen Kinder oder so, dann hätte ich ihn schon als Lebzeiten von meinem Bruder nicht mehr als meinem Bruder genannt, mein Bruder. Dann hätte ich auch in Lebzeiten keinen Bruder mehr gehabt und hätte ihn nicht mal angeguckt und vielleicht wäre ich nicht mal an sein Grab gegangen. Auch da verdient man das nicht, aber dann war er in meinen Augen schon in Lebzeiten ein sehr, sehr, sehr schlechter Mensch. Und deswegen war es für mich wichtig, diese Seite mit Cannabis den Leuten auch zu zeigen, weil jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Aber schade, dass man immer noch so Kommentare liest, auch von Leuten, die das Buch jetzt gelesen haben, sagen, ja gut, er hat ja auch irgendwie das verdient. Ja, ich meine, es ist natürlich traurig, sowas zu lesen. Wir sind auch jeden Tag, auch mein Co-Autor Mutlu, genug beschäftigt, solche Kommentare zu löschen nur. Aber ich will nur damit sagen, egal was man macht, sollte nicht sagen, er hat's ja verdient. Ne? Das ist nicht schön, sowas zu schreiben. Ja.
Ja. Ich möchte auch jedem unserer ZuhörerInnen, dein, euer Buch ist ja in Co-AutorInnenschaft mit Mutlu Kocak geschrieben, möchte ich ans Herz legen, denn es zeigt vor allem eben auch, was es für die Hinterbliebenen, nämlich dich auch, ne, bedeutet, wenn ein Leben aus rassistischen Motiven ausgelöscht wird, welche Verwüstung und welche Lücke das hinterlässt. Deswegen fand ich es schon ja ein Understatement, könnte man sagen, wenn du dich selbst als schwach bezeichnest, weil ich verfolge ja so ein bisschen das, was du machst und natürlich die Initiative 19. Februar seit diesem furchtbaren Tag und du bist ja eins der prominentesten Gesichter, würde ich sagen, der Initiative und ich kann es nicht anders sagen, es ist bewundernswert und ich kann es auch manchmal gar nicht richtig begreifen, woher du und andere da die Kraft nehmen, weil du schilderst in dem Buch auch, was es für dich bedeutet hat, dieser Anschlag und deinen Bruder zu verlieren, wie das dein Leben auch zerstört hat und das Leben deiner Eltern, deiner erweiterten Familie, den Schmerz, die Schuldgefühle, dass man selbst überlebt hat oder überhaupt Freude zu empfinden. Ne? Also das kann man sich ja als jemand, der von sowas nicht betroffen ist, nur schwer ausmalen. Ne? Die Paranoia, die Schlaflosigkeit. Also ich fand es erschreckend, so wie du schilderst, dass du dann so nasse Handtücher an die Tür legst, ne, wegen der Angst vor Brandanschlag und so. Ne? Also deswegen an dich ganz persönlich mal die Frage, hast du auch manchmal mit dem Gedanken gespielt, dich zurückzuziehen und abzuschließen in irgendeiner Form? Also ich meine, viele Opfer rechter und rassistischer Gewalt ziehen sich zurück, weil sie damit nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie die Kraft nicht aufbringen können. Und das ist ja auch vollkommen verständlich, ne? Ja. Wie schaffst du es da, dein ganzes Leben dieser Aufgabe zu widmen, deinen Bruder in Erinnerung zu halten und sein Vermächtnis auf eine Art mit der Welt zu teilen, dass da irgendwie was Gutes bei rumkommt?
Für mich ist das Schmerzhafteste, weil ich wirklich kein leichter Abi war. Ich war richtig streng und deswegen macht es mich jedes Mal richtig traurig und zerfrisst mich, wenn ich an diese Momente denke, wie ich mit ihm umgegangen bin, wie ich ihn immer angeschrien habe, aber wirklich so auch lange und er kein einziges Mal respektlos war oder irgendwie irgendeine Bemerkung oder Antwort gegeben hätte, was mich dann noch mehr zum Explosion gebracht hätte. Er hat alles über sich ergehen lassen. Und wie gesagt, das sind diese Sachen, was mich zerfressen und mir keine Ruhe geben. Und es war das erste Mal in mein 49-jähriges Leben, hat mich dieses Buch erstmals in die Knie gezwungen. Ich kämpfe für meinen Bruder, weil ich nicht mal ein Zehntel von seiner Stärke, von seinem Herz besitze, bin ich stolz, von ihm auch nach seinem Tod diese ganze Kraft zu kriegen. Gökhan ist der, der mir diese ganze Kraft gibt. Und ich muss aber auch sagen, sollte man nicht sagen, das Glück vom 19. Februar ist, dass wir 9 Familien sind. Weil erstens wäre nur Gökhan getötet oder wäre nur 1-2 Familien beteiligt gewesen. Ich denke nicht, dass wir überhaupt diesen Präsenz geschafft hätten, dass wir diesen Aufmerksamkeit bekommen hätten, dass wir medial so lange durchgehalten hätten oder geschweige, wir hätten eine Initiative gehabt. Natürlich gab es Tage, wo bei mir wirklich nichts ging. Aber dann sprang der Familie Kurtovic ein oder Familie Unvar oder andere Familie. Und falls die mal nicht konnten, bin ich eingesprungen. Also wir haben zusammen, muss ich sagen, ehrlich, geschafft, das so nach außen zu tragen. Natürlich war das nicht einfach, auch unter uns Entscheidungen zu treffen. Bevor wir rausgingen und irgendwie was eine Rede gehalten hatten oder einen Termin hatten, haben wir eigentlich in der Initiative schon 70% unserer Energie unter uns verbraucht, weil zwei dagegen sind. Der eine will das nicht, der eine will das so. Um überhaupt alle neuen Familien auf einen Nenner bringen, war wirklich nicht leicht, ist es heute noch nicht. Aber wir haben das natürlich nie nach außen gezeigt, damit man wirklich aus uns, aus Hanau, Kraft schöpfen kann. Damit wir waren überall, damit wir diese Leute, wie du eben geschildert hast, nach einer Zeit macht System und das Mediale und das Gesellschaft sowas aus dir, dass du nichts anderes dir wünschst, als in Ruhe gelassen zu werden und in deine vier Wände in Ruhe gelassen und zurückziehen. Und das haben wir versucht, nicht so zu machen und diesmal nicht gesenkt, sondern wirklich Stirn gezeigt und nicht Tat- und Täter orientiert, wie es bis heute war, sondern wir haben wirklich Hanau von Anfang an nur opferorientiert behandelt. Wir haben nirgendwo den Namen des Rassisten genannt. Wenn es wirklich hart auf hart geht, vielleicht die Initialen, aber niemals Namen generell als Rassist bezeichnet. Also nicht mal keinen einzigen Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt. Und das haben wir geschafft. Und Say Their Names haben wir geschafft. Und das alles, muss ich auch sagen, haben wir geschafft. Und ich nehme auch meine Kraft daraus durch euch. Medienarbeit, kann ich sagen, hat uns viel geholfen. Das war einer der wichtigsten Punkte, dass wir überhaupt Hanau so bekannt machen konnten. Fernsehen, mediale Gesellschaft und Solidarität. Weil du kannst viel Kraft aus Gott holen. Du kannst viel Stärke haben. Du kannst viel Kraft aufweisen. Du kannst, du hast vielleicht keine Angst oder so. Aber was bringt dir diese ganze Energie, wenn dir niemand zuhört? Und ich danke jeden Einzelnen, die ein Ohr haben für uns und zuhören und zu Demos kommen. Wie Autos sind wir. Wenn wir eine Demo machen, ist wie die Tankstelle. Und wenn Leute da sind, dann werden wir getankt. Dann wird wieder vollgetankt und dann können wir wieder weiterfahren. Gott sei Dank wissen wir, es sind so um 80% der Gesellschaft ist ja vernünftig, hat ja nichts gegen uns. Und jetzt mit diesen Geheimtreffen, nach diese was rauskam, machen sich auch diese 80% ein bisschen bemerkbar auf der Straße. Und ich will nur damit sagen, wir müssen um unsere Umfeld aufpassen, was los ist, weil ich kann in Berlin jetzt nichts ändern. Ich bin in Hanau. Ne? Und wenn der Rassist unser Nachbar war, der uns getötet hat und nicht aus Berlin angereist ist, um in Hanau zu töten und wieder zurückzureisen, muss jeder seine Nachbar merken, so aufpassen, mal wirklich mal wissen, wer ist überhaupt mein Nachbar, wer wohnt gegenüber auf der Straße, wer ist diese. Auch Rassismus in Familie. Wenn jeder in seiner Familie den eigenen Rassist in eigenen Kreisen zur Vernunft bringt, haben wir doch Rassismus besiegt. Ne? Weil in diesem fast dreijährigen Projekt mit Mutlu Kocak habe ich leider auch Rassismus in unsere eigenen Reihen gespürt. Es ist ja nicht nur deutsche Problem. Es gibt auch in türkische Familien Rassisten, es gibt in kurdische Familien Rassisten, es gibt in, wer weiß, afghanische Familien Rassisten. Wir sollten, jeder sollte Umfeld, seine eigene Familie rassistfrei machen und dann haben wir es schon geschafft, denke ich mal.
So Leute, ich möchte euch in der kurzen Pause hier gerne darauf hinweisen, dass am 17. Februar in Hanau anlässlich des 4. Jahrestages des Anschlags eine Großdemonstration in Erinnerung an die Opfer und in Solidarität im Kampf gegen Rassismus stattfindet. Dazu ruft die Initiative 19. Februar auf, in der sich Überlebende, Angehörige und Unterstützer organisieren. Çetin Gültekin ist da auch dabei. Ja, wenn ihr könnt, dann zeigt euch doch dort und überhaupt unterstützt die Initiative mit Spenden oder holt euch das Buch von Çetin, geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland, das zu kurze Leben meines Bruders Gökhan Gültekin und der Anschlag von Hanau. Ja, alle Infos zu Çetins Buch findet ihr auch in den Shownotes, schaut da doch gern mal rein. Und was ihr dort auch findet, sind Informationen dazu, wie ihr Fördermitglied vom Dissens-Podcast werden könnt. Denn gute Inhalte wie diesen hier kann ich nur senden, da es Fördermitglieder gibt, die mich monatlich mit Spenden supporten. Nur so kann ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden. Wenn du noch nicht dabei bist und es dir finanziell möglich ist, dann schließ doch jetzt gerne auch eine Fördermitgliedschaft ab. Jetzt geht's weiter mit Teil 2 von unserem Gespräch. Hier ist der Dissens-Podcast. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka und zu Gast habe ich diese Woche Çetin Gültekin. Bei dem rassistischen Anschlag in Hanau vor 4 Jahren verlor er seinen Bruder Gökhan. Seitdem kämpft er zusammen mit anderen Überlebenden, Angehörigen und Unterstützern für Gerechtigkeit und gegen Rassismus.
Çetin, weil du gerade über Hanau gesprochen hast, genau, hätte mich mal interessiert, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie hat sich denn die Stadt auch durch eure Initiative, vielleicht auch in den letzten Jahren, ein bisschen gewandelt? Wie würdest du das Erinnern dort vor Ort an diesen 19. Februar 2020 beschreiben?
Ja.
Also was hat sich da getan und vielleicht auch nicht getan? Und das Ganze ist natürlich vielleicht auch in den aktuellen Kontext der Erinnerungsveranstaltung zu betrachten, wo das Land und die Stadt diesmal nur still gedenken wollen. Es gab ja bisher immer öffentliche Gedenkveranstaltungen, zu denen auch hochrangige PolitikerInnen zum Beispiel aus der Berlin angereist sind. Auch dieses Jahr soll die Bundesinnenministerin, möchte wiederkommen, Nancy Faeser. Aber es soll dieses Mal nur ein stilles Gedenken von Stadt und Land geben.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, was, wozu ihr euch auch positioniert. Und dann gibt es die ganze Diskussion um ein Mahnmal in Erinnerung an die Opfer des 19. Februar.
Ja.
Und da gibt es viele Diskussionen drum in der Stadtgesellschaft, wo das hinkommen soll. Und viele Angehörige haben sich dafür eingesetzt, dass es auf dem Hanauer Marktplatz, ein ganz zentraler Platz in Hanau, dass es dorthin kommt.
Ja.
Die Stadt selbst spricht sich aber für einen Ort aus. Es soll, glaube ich, so ein neues Demokratiezentrum gebaut werden, was zwischen den 2 Anschlagsorten in Hanau liegt und dass es dort vielleicht hinkommt. Genau, also nimm uns vielleicht mal mit, wie hat sich die Stadt seit dem 19. Februar 2020 in den 4 Jahren verändert? Und vielleicht kannst du uns auch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr als Initiative und auf diese 2 Themen blickt, irgendwie Mahnmal und Gedenktag.
Ja, genau. Also wie du eben auch gesagt hast, wir rufen zu 17. Februar zu einem bundesweiten Demonstration auf hier in Hanau und zum 4. Jahrestag, aber das ist unsere erste bundesweite Demo, weil erste Jahr konnten wir ja nicht wegen Corona, zweite Jahr gab viel andere Sachen wie Russland-Ukraine-Krieg, dritte Jahr hatten wir ja diese Erdbeben in Türkei eine Woche davor, aber wir hatten ja die Menschen diese 3 Jahre aufgerufen, in ihre eigenen Städten etwas zu unternehmen. Jeder soll in Köln, Stuttgart, Hamburg, überall was machen. Aber diesmal zum 4. Jahrestag rufen wir alle nach Hanau, damit wir wirklich ein Zeichen setzen. Ja, zu Stadtbild muss ich sagen, Hanau hat sich langsam zu Normalität entwickelt. Jeder geht wieder seinen Alltag nach. Diese ganze Interesse und so wie diese ersten Jahre ist nicht mehr da. Was ich aber zur Entwicklung des Stadtes sagen kann, ist, diese erste Zeit, wo wir unsere ganze Blumen, Kerzen, Bilder am Marktplatz zum Beispiel als Gedenken hatten, jeden Morgen kamen wir und wir sahen die Bilder überall im ganzen Marktplatz verteilt. manche Bilder zerrissen, manche Bilder angezündet. Wie viel Mal habe ich Hakenkreuzzeichen auf meinem Bruders Bild gesehen, Kerzen umgestoßen, überall liegen Blumen. Fast täglich mussten wir neue Bilder drucken, dahin bringen und neue Blumen und Kerzen bringen. Mhm. Und spätestens, wo dann irgendwann Kamera installiert wurde, weil so geht es ja nicht, gab's Ruhe. Ich will nur damit sagen, Rassismus war noch richtig spürbar und vorhanden. Und Marktplatz haben die geschafft, dass wir von uns aus irgendwann mal gesagt haben, nein, wir wollen da keine Bilder mehr stehen. Wir haben ja unsere zwei Tatorte. Und diese Prozedur mit Mahnmal hatten wir ja als Platz erstmal mit Stadt und Familien und Angehörigen als Jury Marktplatz zu unserem Platz gewählt. Und nachdem feststand, dass unsere Mahnmal auf Marktplatz kommt, mussten wir über 120 verschiedene Modelle ein Jahr lang raussuchen, bis wir irgendwann mal eine Siege hatten und ein Mahnmalmodell hatten, was auch genau auf dem Marktplatz gepasst hätte, ohne irgendeinen Platz wegzunehmen. Weil da, wo jetzt diese runde Laterne ist, hätten wir einfach diese Laterne abgebaut und unsere Mahnmal aufgebaut. Also ohne, dass wir zusätzlich einen Platz in Anspruch genommen hätten. Und nachdem wir diese einjährige Stressprozedur hin und her, Kampf mit Familie, nein, das und das, wie viele Nächte wurden wir angerufen unter Familien, dass wir uns doch für die Modell 5 entscheiden sollen und nicht für die 33. Und die andere ruft an, sagt, 7 ist besser, aber du hast für 33 versprochen, wie soll ich mich jetzt umstellen auf 7 und nicht 33. Wie soll ich das dem Armin jetzt sagen, dass ich jetzt doch 7 möchte und nicht das, was er will? Und nach so langen Kopfzerbrechen, so einem Kampf, kam am Ende, hieß es, Marktplatz geht nicht. Es soll jetzt da, wo keiner das sehen kann. Aber wir wollten ja, dass so eine Mahnmal ja auch wirklich den Menschen ja mahnt, dass es ja auch ja nicht zu Vergessenheit gerät. Wir wollen ja nicht irgendein Skulptur oder da was hinmachen und sagen, hier, es sieht schönes Bild für das Marktplatz. Nein, wir wollen ja, dass es stört. Wir wollen ja, dass es den Menschen unruhig macht. Das ist doch dieser Sinn der Sache, dieses Mahnmales. Dass es ja schmerzt, dass man ja das nicht sehen möchte. Das soll ja mahnen. Wir wollen kein Denkmal, sondern wir wollen ein Mahnmal. Und wir haben auch gesehen, dass Stadt wirklich alles dafür tut, damit das ja nicht passiert und auf den Marktplatz kommt. Also langsam, langsam merkt man, diese Flair, diese Dings ist weg. Man sieht ja auch, wie du auch eben gesagt hast, es gibt dieses Jahr keine Gedenkfeier, nur ein stilles. Wird auch niemand eine Rede halten oder so, weil wir uns das selbst letztes Jahr ja verbockt haben, so hieß es.
War zu kritisch, oder?
Genau, und was stellt man sich vor, wenn nichts rauskommt, keine Fragen beantwortet werden, so viele Skandale, eine pessische Innenminister, der zu seinem letzten Tag noch Polizei lobt, und exzellente Polizeiarbeit sagt, wo ich sagen kann, was meint er mit exzellente Polizeiarbeit? Also ich verstehe das nicht. Die haben ja nicht mal geschafft, einen normalen Anruf uns zu tätigen, damit wir uns von unseren Liebsten verabschieden vor Obduktion. Hm. Das musst du dir reinziehen. Ich meine, wir haben ja dem Gerichtsmediziner so einen Angriff gemacht, wieso er uns nicht gesagt hat, zumindest Familie Gültekin nicht gesagt hat, dass wir uns von Gökhan verabschieden dürfen, wenn Gökhan noch 2 Tage in Tiefkühltruhe warten muss, bis er dran ist mit der Obduktion. Ich meine, wenn der Bestattungsfirma zum Kurt-Schumacher-Platz kommt, nach Spurensicherung, mein Bruder packt und zum Gerichtsmediziner bringt und die schmeißen ihn direkt auf den Tisch und fangen an, mit Skalpell ihn zu durchschneiden, verstehe ich. Aber wenn du zum Gerichtsmediziner bringst und meinen Bruder in so einen Schubfach reinmachst und erst 2 Tage danach rausholst, um zu obduzieren, wir haben ja gesagt, warum hat man uns diesen toten Fürsorgerecht weggenommen? Das ist das größte Baustelle, was ich nie verarbeiten kann, Lukas. Notruf, Notausgang, das ging nicht. Alles kann ich damit umgehen, aber dieses Baustelle werde ich nie verarbeiten können. Mhm. Und der Dr. Lux, der Gerichtsmediziner, der meinen Bruder in so einen Zustand gebracht hat, hat im Untersuchungsausschuss gesagt, dass der Wunsch der Familien ihm bekannt und bewusst war und dass er, der Gerichtsmediziner, weil er ja nicht die Nummer von mir oder Armin oder andere Familien kennt, Adressen nicht kennt, hat er Hanauer Polizei angerufen. Der Hanauer Polizei soll bitte die Familien benachrichtigen und sagen, wer kommen will, darf seine Liebsten noch sehen und sich verabschieden. Und diese Information, was an Polizei kam, wurde von Polizei nicht an die Familien weitergegeben. Mhm. Du musst einfach diese Nummer wählen, Herr Gültekin, wollen Sie nicht, tschüss, zack. Nicht mal das haben die gemacht, aber dafür haben die Gefährdenansprache gehalten, dass wir ja den Vater des Täters in Ruhe lassen sollen, weil er jetzt überwacht wird und dass wir ja keine Dummheiten machen sollen wie Racheakt oder was. Dafür haben die angerufen. Aber die rufen einfach nicht an, um zu sagen, hier, willst du Gökhan noch sehen oder willst du nichts sehen? Diese Information wird nicht weitergegeben und unsere Innenminister redet von exzellenter Polizeiarbeit. Hm. Also ich reg mich auf, tut mir leid, aber was meint er mit exzellenter Arbeit, Polizeiarbeit? Meint er, weil an diesem Anschlag am 19. Februar kein einziger Polizist ums Leben gekommen ist? Weil die alle geschafft haben, am Leben zu bleiben? Das meint er, exzellente Polizeiarbeit oder was? Dann ja. Aber ansonsten katastrophale Polizeiarbeit, nicht mal Notruf, ja? Nicht mal Notruf geht. Was redest du von exzellente Polizeiarbeit? Mhm. Erster Tatort ist 300 Meter zu Freiheitsplatz Polizei Hanau. 300 Meter Luftlinie. Und Feuerwehr ist in Lamboy-Wald hinten am Lamboy-Stadtteil fast 5 Kilometer von Tatort. Wie kann sein, dass am ersten Tatort 5 Kilometer weit entfernte Feuerwehr zum Tatort schafft, aber 300 Meter nur entfernte Polizei ist immer noch nicht da? Wie geht das? Wie geht das? Mhm. Sowas regt mich auf, Lukas, tut mir leid, aber um deine Frage zu beantworten, wir kämpfen seit 4 Jahren und wir haben in diesen 4 Jahren gesehen, wie Hanau sich entwickelt hat. Natürlich, Solidarität ist da. Man kommt nicht bewusst hin und sagt, hier, der Rassist, der das gemacht hat, hat es gut gemacht. So kommt uns natürlich keiner an, aber mit manchen Sachen habe ich versucht zu erklären, dass es noch sichtbar ist, wie Vandalismus, auch ein Bild nervt, dass es da ist. Und die Entwicklung hat gezeigt, dass wir mit unserem Kampf letzte 4 Jahre geschafft haben, dass AfD von 2020 von 10% in 4 Jahren nach unserem Kampf gegen Rassismus über 20% jetzt hat. Also wir haben gegen Rassismus gekämpft, aber diese 4 Jahre Kampf hat uns gezeigt, dass wir eigentlich für AfD Propaganda gemacht haben und die jetzt doppelt so viele Stimmen haben wie am Anschlag.
Ja, ich glaube, da spielen auch viele andere Sachen rein. Also erstmal ist es bewundernswert. Euer Kampf ist natürlich, der hat überhaupt erst dazu geführt, euer Kampf, dass Fehler und Versäumnisse der Behörden vor der Tat, in der Tat nach und danach überhaupt ans Licht der Öffentlichkeit geschafft haben. Und dass es jetzt auch, sage ich mal, Diskussionen über sowas wie einen Mahnmal gibt. Also machen wir uns nichts vor, wenn ihr nicht so laut gewesen wärt, dann würde es das alles nicht geben. So.
Ja.
Aber weil du es jetzt schon angesprochen hast, Çetin, nach dem 19. Februar 2020, viele Figuren des öffentlichen Lebens haben gesagt, das ist jetzt eine Zäsur. So, bis hierhin und nicht weiter. Rechtsextremismus ist das größte Problem. Und natürlich steht der 19. Februar in Hanau in der langen Geschichte rassistisch motivierter Morde, vor allem seit der Wiedervereinigung, die thematisierst du auch in deinem Buch, ja. Die Angst, die ihr auch in Hanau in eurer Familie und in der Nachbarschaft und im Umfeld verspürt habt nach der Wiedervereinigung, nach Hoyerswerda, nach Rostock-Lichtenhagen, nach Mölln, Solingen, dann dem NSU-Terror.
Ja.
So, jetzt wurde Hanau als Zäsur bezeichnet und gleichzeitig erleben wir diesen Aufwind der AfD und auch so eine tiefe Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft. Die Partei in der Mitte, also die Koalition zum Beispiel, aber auch die Union, die meinen, sie könnten irgendwie die AfD klein halten, indem sie unsere Gesellschaft nach außen hin abschotten und indem sie irgendwie rassistische Hetze kopieren, ja, also kleine Paschas oder Leute, die uns angeblich beim Zahnarzt die Termine stehlen, so, ne?
Ja.
Was sagt das aus deiner Sicht über dieses Land, dass wir 4 Jahre nach Hanau in so einer Situation sind, dass die AfD droht, in diesem Jahr bei Landtagswahlen in Ostdeutschland massiv dazu zu gewinnen, an die Macht zu kommen, sogar möglicherweise. In Hessen waren ja Landtagswahlen und in Bayern, dort hat sie massiv dazu gewonnen. Nefros hatte auf dem Panel, was wir hier zur AfD und den Gegenprotesten hatten, auch geschildert, wie in Kesselstadt, ja, ein Stadtteil in Hanau, die AfD so stark ist, obwohl dort ja dieser Terror passiert ist.
Ja.
Was sagt das aus deiner Sicht über dieses Land und wie erlebst du dann jetzt im Umkehrschluss vielleicht auch gerade die breiten Proteste und wo muss es deiner Ansicht nach mit diesen Protesten hingehen, damit wir da irgendwie eine bessere Entwicklung sehen?
Ja, genau. Also jeder, der was zu sagen hatte in höheren Positionen, hat ja gesagt, Hanau muss zur Zäsur werden. Und wir haben ja auch Ende des Jahres 2020 ja einen Antrag gestellt im Bundestag, um zu sehen, weil wir ja schreien, Rassisten entwaffnen. Wie es gerade jetzt aussieht, wurde überhaupt einen einzigen Rassisten die Waffen weggenommen, mussten wir leider feststellen, dass es anstatt Waffen entziehen ein Anstieg um 35% gab. Also bis 19. Februar und ab 19. Februar, seitdem wir schreien, Rassisten entwaffnen, gab 1200 mutmaßliche oder tatsächliche Rechtsextremisten, die zusätzlich noch Waffenbesitzkarte bekommen haben. Und wir haben gesagt, wenn ein Bundeskanzlerin Frau Merkel Oktober 2019, also 4 Monate vor Hanauer Anschlag, in Halle sagt, dass sie, also Regierung, alles Mögliche dafür tun werden, dass so etwas nie wieder geschieht. Gerade da, wo sie diese Sätze sagt, ist Hanauer Attentat in Planung und Vorbereitung. Und wie wurde es verhindert, wenn er auch nichts heimlich gemacht hat? Gerade da, wo Frau Merkel in Halle sagt, wir machen alles, dass sowas nicht passiert, schickt der Rassist von Hanau noch zusätzlich an GBA und an Hanauer Staatsanwalt sein Pamphlet. Also wie offensichtlich will man, also wenn er verdeckt gehandelt hätte oder versteckt oder bis zu seinen Tat alles dafür getan hat, ja, nicht aufgedeckt zu werden, dann würde ich das auch noch verstehen. Aber wenn du Leuten Security-Firmas in Nordrhein-Westfalen anrufst, damit man eine Verbindung herstellt mit Frau Merkel, wenn du an GBA, an Staatsamt und noch die richtigen Adressen, wo wirklich aufgehalten werden konnte, schickst und dann siehst, es war doch nicht so, wie wir gesagt haben, wieder mal gelogen. Und die kommen und sagen, ab Hanau wenigstens muss ein Zäsur sein. Und da haben wir gesagt, wenn man sagt, man tut alles Erdenkliche dafür, aber man tut gar nichts, außer es laufen lassen und gesehen, was am 19. passiert ist. Und dann haben wir wenigstens gesagt, Herr Horst Seehofer, der damalige Innenminister, wir haben gesagt, wenigstens, damit man sagen kann, aus Hanau wurde Lehre gezogen oder ich als Gökhans Bruder kann in Ruhe schlafen und abschließen, wenn ich sagen kann, Gökhans Tod war doch jetzt nicht umsonst, weil nach Gökhans Tod kam schärfere Waffengesetze. Und das hätte ich fast gesagt. Und wir haben zusammen mit Horst Seehofer so einen, tut mir leid, meine Ausdrucksweise, aber so einen geilen Waffengesetz auf die Beine gestellt, wo ich als Gökhans Bruder stolz sein konnte auf mich und sagen könnte, Gökhans Tod hat vielen das Leben gerettet, weil nicht mehr kranke Leute, zumindest kranke Leute, nicht mehr Waffenbesitzkarte, die natürlich jeder kann illegal Waffen kaufen überall. Ne? Aber dann wusste ich als Gökhans Bruder, keine kranke Rechtsextremist wird Waffen besitzen. Und kurz bevor wir diesen Gesetz hätten verabschiedet, ein paar Schritte davor, kam unser Innenminister Herr Horst Seehofer und hat alles wieder vom Tisch gefegt und war alles für die Katz. Weil diese Gruppe Prolegal, also diese Gruppe, das sind 1,4 Millionen Mitglieder, heißt Prolegal und das ist diese deutsche Waffenlobby.
Ja, es ist so ein bisschen die deutsche NRA, könnte man sagen.
Ne? Ja, also deutsche Büchsenmacher, deutsche Waffenhändler, ne, die nennen sich Prolegal und die haben 1,4 Millionen Mitglieder und die haben Unterschriften, Petitionen, lalala, zu Horst Seehofer geschickt, indem die gesagt haben, hier, wenn du dieses Gesetz bringst jetzt, dann sind wir alle am Arsch. Das kannst du nie im Leben nicht machen. Das sind Milliarden Verluste, was wir dann machen würden. Ne? Und wegen des Geldes, beziehungsweise 1,4 Millionen Mitglieder, wie viel Prozent macht 1,4 Millionen bei 85 Millionen Einwohner? Ich weiß nicht, 2%? Keine Ahnung, ich bin nicht gut in Mathe. Aber wenn 1-2% diese Bevölkerung diese Gesetze gestalten und entscheiden können und AfD ist schon über 20%, erstens, das macht mir Angst und zweitens, was ich nicht verstehe, ich habe letztens gegoogelt, wir sind in Deutschland 27 Millionen Migranten, Migrantinnen beziehungsweise mit Migrationshintergrund. Wir sind ein Drittel dieser Bevölkerung und dann verstehe ich mich, wieso, wenn wir so viele sind, wenn 1,4 Millionen Menschen ein Gesetz entscheiden können, wieso, was muss noch passieren, damit man Rassismus besiegen kann? 100% wirst du niemals haben, natürlich. Aber wenn 1%, 1,4% Prolegal schafft, dass diese neue Gesetz nicht kommt, warum schaffen wir als Regierung nicht, dass Rassismus bekämpft wird oder besiegt wird? Und zusätzlich noch, dass, wie du gesagt hast, definitiv in Osten AfD gewinnen wird. Ja, und dann ist Zug abgefahren. Ne? Und die haben ja jetzt gezeigt im November mit diesem Geheimtreffen, dass die wirklich auch kein Zeit verlieren wollen, Lukas. Die machen jetzt schon ihren Masterplan, damit es schon fertig parat in der Schublade wartet, damit, wenn wir an die Macht kommen, dann wirklich alles rucki-zucki klappt und nicht erst, nachdem wir kommen, anfangen, Pläne zu machen, wie könnte so ein Plan aussehen, sondern alles schon als Modell. Und wenn wir dann soweit sind und an die Macht kommen, beziehungsweise mitkoalieren, und dann können wir das mit anfangen mit Deportation. Also es ist genau das, was der deutsche Schriftsteller und Publizist Erich Kästner aufs Punkt gebracht hat. Weil er hat gesagt, das, was zwischen 33 und 45 war, das kam nicht von Luft oder von alleine. Das kam bewusst und jeder hat es gesehen und es hätte 1928 verhindert werden müssen. Weil später war es zu spät. Auch 1930 konnte nicht mehr 33 verhindert werden, weil da kam SA. Sturmabteilung kam und hat alles gesäubert, der dagegen war. Und nach Dachau geschickt. Zuerst KZ geschickt. Und was 1928 nicht verhindert konnte oder nicht man sehen wollte, geschah diese 12 Jahre 33 mit 45. Und diese Geheimtreffen von AfD letztes Jahr November sagt nichts anderes aus, dass wir jetzt 1928 haben. Und in ein, zwei Jahren, da können wir machen, was wir wollen, dann ist auch unsere Sache nichts mehr wert und umsonst, weil dann erleben wir zum zweiten Mal, was wir erlebt haben. Also Historie, ne? Und das ist jetzt so ein wichtigen Faden jetzt momentan und es bringt auch nicht, dass wir jetzt auf die Straße gehen. Es ist einfach traurig, dass man als Wähler einen Partei wählt, dass der der Partei ist, der den Gewählten nach Afrika schicken möchte. Wie dumm muss man sein, seine eigene Deportation wählen. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Und ich will jetzt nichts übertreiben, aber ein Agrarminister wie Cem Özdemir oder ein Grünen-Chef wie Tarık Al-Wazir, Hessen, oder Rehm Alabali Radovan, unsere Integrationsministerin, oder Antidiskriminierungsstelle Ferda Ataman, oder noch, wie viel keine deutschen Namen haben. Meinst du, die fühlen sich dann hier sicher, wenn ein Sellner kommt und so einen Masterplan auch deutsche Staatsbürger weghaben möchte, die nicht arisch genug sind? Also spätestens jetzt ist 11:55 und es muss jetzt langsam mal klingeln, weil natürlich haben wir geschrien, wir kämpfen seit 4 Jahren und so, wir kriegen auch genug Menschen zusammen, aber wir schreien seit 4 Jahren, was Korrektiv zum Beispiel ein einziges Mal berichtet hat. Das sagen wir seit 4 Jahren, indem wir laut schreien, aber gut, wenn das Wirkung erst mit Korrektiv hat, soll es erst mit Korrektiv haben. Ich bin doch scheißegal, wer bin ich? Ich bin ein Nobody. Scheiß auf mich. Dann lieber über diese Sache. Aber irgendwie muss den Menschen langsam mal gezeigt werden, dass nicht nur Flüchtlinge, Asylanten oder die Leute, die hier keinen deutschen Pass, aber Bleiberecht haben, aber irgendwann mal, nachdem geschrubbt wird, dann wird auch geschlichtet. Erstmal Grobsäuberung und bei Feinsäuberung, denke ich mal, müssten sich auch Politiker wie Cem Özdemir langsam sich mal Gedanken machen, weil dann ist zu spät. Ja, dann ist zu spät, wenn SPD-Politiker in Köpenick, in Berlin-Köpenick in Knast waren, wenn andere Oppositionelle nach Dachau geschickt werden. Ich glaube nicht, dass ein Politiker wie Cem Özdemir sich hier sicher fühlen kann. Aber wie gesagt, nächstes Jahr wird alles brennen, wenn so weitergeht. Und wie du gesagt hast, weil jetzt CDU-Chef Merz auch mit dieser Zahnarzt kommt und diese neue Flüchtlinge. Also was jetzt gerade Regierung macht, statt AfD zu bekämpfen, Rassismus zu bekämpfen, machen die nichts anderes als Rassismus mit Rassismus zu bekämpfen. Und das ist das Traurige.
Ich sehe das auch so und vor allem auch, dass der Aufschrei, der kommt spät. Jetzt ist er da, aber es ist noch lange nicht ausgemacht, ob das jetzt nur symbolisch bleibt und auch irgendwie nur ein kurzes Strohfeuer oder ob sich daraus das, was du dir auch wünschst, ne, eine breitere Bewegung ergibt, die nicht nur gegen Rechtsextremismus und die AfD ist, sondern auch ja den Rassismus in der Mitte unserer Gesellschaft angreift.
Ja.
Deswegen nur zum Ausblick, wir müssen jetzt leider schon zum Schluss kommen, die Zeit ist so fortgeschritten. Was wünschst du dir, Cetin, im Kampf gegen Rassismus von vielleicht auch den Menschen, die uns jetzt hier gerade zuhören?
Ja, also ich wünsche mir natürlich eine Gesellschaft ohne Rechtsextremismus, ohne Rassismus, ohne Antiziganismus, Antisemitismus. Und ich denke, ich sage das immer wieder, irgendwann mal kann ich das selbst nicht mehr hören. Mein Vater hat es mir immer gesagt, wenn du die Natur liebst, dann findest du sie doch überall schön, oder nicht? Wenn man Natur liebt, dann ist doch überall schön. Und wir müssen wirklich langsam mal versuchen, Menschen so zu akzeptieren, wie die sind. Ich meine, wenn eine Deutsche nach Amerika Urlaub fliegt, Florida, dann sieht er doch auch verschiedene Menschen. Und da hat er doch auch keine, da will er doch auch niemanden umbringen. Warum gibt es ein Problem, wenn er in Frankfurt dann wieder so einen Mensch sieht, wie er in Florida gesehen hat? Oder wie er in Antalya Urlaub gesehen hat? Was stört dich das? Also, ich würde verstehen, wenn dieser Mensch, dass es ihn gibt, dass dieses Menschen überhaupt existiert, wenn dieses Existenz in deine Tasche geht, wenn es den Ahmed gibt, dafür hast du 500 Euro weniger Geld in deine Tasche, dann verstehe ich das. Aber was hat es für einen Nachteil für dich, dass dieser Mensch an dir vorbeiläuft? Was stört dich das? Wir müssen anfangen, Menschen so zu, nicht unbedingt jetzt lieben oder was, sondern zu akzeptieren, wie die sind. Der eine hat Glatze, der eine ist blau, der eine ist gelb, der eine ist weiß. Was stört mich das? Wie gesagt, das einzige Möglichkeit, was ich jetzt sehe, ist, weil ich das auch intern auch erlebt habe, jeder muss seine Familie sauber halten. Das ist, was ich sagen kann. Jeder muss seine Familie von Rassismus, Antiziganismus, Menschenfeindlichkeit raushalten. Also keinen Platz lassen und wenn es hart auf hart kommt, an bestimmte Sachen wirklich direkt sagen, wieso er als Familienmitglied nicht gewollt, gewünscht ist. Rassismus ist nicht so, dass man sagen kann, ist egal, was er glaubt oder was er Ideologie gut findet. Nein, jede Familie hat diesen Auftrag, seine Familie rassismusfrei, antisemitismusfrei und antiziganismusfrei zu halten. Jeder hat diesen Job zu Hause. Und wenn jeder das sauber hält, denke ich mal, haben wir es geschafft. Natürlich gibt es Familien, die rassistisch eingestellt sind, wie Familie von Hanauer Täter. Wir wissen, dass der Vater sein Kind so großgezogen hat mit diesem Hass. Und es wird Familien geben, die das so machen. Aber wir dürfen halt denen in unserer Gesellschaft, in unserer Nähe, in unseren Plätzen keinen Platz geben dafür. Die müssen sich nicht wohlfühlen und nicht ausbreiten.
Cetin, ich möchte Danke sagen, dass du mich hier besucht hast. Danke.
Danke.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch für Cetins Buch oder die Initiative 19. Februar interessiert, dann schaut doch bitte mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer vom Terroranschlag von Hanau, dass die für den 17. Februar zu einer bundesweiten Großdemo in Hanau aufrufen. Auch dazu findet ihr Infos in den Shownotes. Ja, und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.
Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.